Ja, schönen guten Morgen. Bisschen höher oder geht das so? Bisschen, ne? Ja, ach so, das ist auch eins. Ja, okay. Nee, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen zu tief. Ist so gut? Ja. Also, schönen guten Morgen. Ich habe heute eine etwas tiefere Stimme, aber ihr werdet euch dran gewöhnen. Ja, lebendiges Christsein durch Wiedergeburt ist mein Thema. Johannes 3, 1 bis 16. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete: Du bist der Lehrer in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Im heutigen Text geht es, wie wir unschwer festgestellt haben, um Wiedergeburt. Wir dürfen dadurch Gottes Kinder werden. In einer Zeit, wo New Age-Denken in vielen Köpfen herumgeistert, muss man das vielleicht ein bisschen erklären. Es ist damit nicht Wiederverkörperung gemeint, wie es im hinduistischen Denken vorkommt, sondern etwas ganz anderes. Aber selbst der jüdische Theologe Nikodemus zur Zeit Jesu verstand das nicht. Neue Geburt. Was soll das sein? Und deshalb suchte er Jesus heimlich bei Nacht auf. Er war Mitglied des Hohen Rates und wollte Jesus wohl deshalb nicht öffentlich aufsuchen. So schlich er sich heimlich dort, wo Jesus sich aufhielt, bei Nacht hin. Die Zeichen aber, die Jesus tat, die hatten Nikodemus offenbar überzeugt. Und er erkannte Jesus Predigt und handelt im Auftrag Gottes. Und deshalb wollte er nun mehr wissen. Er suchte heimlich das Gespräch. Viele Menschen heute gehen ja so ihre Wege und kümmern sich wenig um Gott. Wenn wir mit ihm das Gespräch suchen, wenn wir ihn überhaupt suchen oder zu finden versuchen, dann ist das schon ein erster Schritt, ein wichtiger, um ihm zu begegnen. Jesus macht hier deutlich, dass wir nur durch eine neue Geburt, ja, das richtige Verständnis für Gott und sein Reich bekommen. Und Nikodemus fragt hier nun ganz erstaunt, was Jesus denn eigentlich meint mit dieser neuen Geburt. Er denkt dabei zuerst an die natürliche Geburt. Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Und Jesus erklärt ihm daraufhin, die neue Geburt ist nicht einfach eine zweite leibliche Geburt. Nein, diese neue Geburt oder Wiedergeburt ist eine innerliche, geistliche Erneuerung durch den Empfang des Heiligen Geistes. Sie ist so grundlegend, weil dadurch überhaupt erst eine Gottesbeziehung zustande kommt. Denn nur als durch diese Wiedergeburt gehören wir als seine Kinder zu Gott. Jesus drückt es im Text etwas anders aus und er sagt, wir kommen dadurch ins Reich Gottes. Zugleich macht er klar, dass ohne die neue Geburt niemand das Reich Gottes sehen kann, noch hineinkommen. Die Menschen sind blind ohne Wiedergeburt für Gottes Führung, für sein Handeln in ihrem Leben. Wir bekommen immer wieder von Gott, ja, Momente der Gnade, der Liebe, er beschenkt uns, er überrascht uns und viele merken es einfach gar nicht. Sie haben einfach keine Antenne für Gott. Daher muss uns unser Geist von Gott durch eine geistliche Geburt aufgeweckt werden. Wir haben auferstanden, ist Jesus gesungen. Auch wir brauchen so eine Auferstehung. Menschen ohne Gott sind geistlich tot, so sagt es die Bibel. Und nur durch eine Auferweckung, eine geistliche Neugeburt des Geistes, bekommen wir diese lebendige Beziehung. Er kann uns auf einmal innerlich wieder ansprechen, durch seinen Geist. Genauso wie wir als Menschenkinder durch unsere leibliche Geburt auf diese Welt kommen, so werden wir durch die Neugeburt zu Kindern Gottes und ja, kommen geistlich neu auf die Welt, wenn wir so wollen. Soweit hatte Nikodemus das wohl auch verstanden. Aber da blieb noch die Frage, wie sieht das nun praktisch aus? Wie soll das in der Praxis geschehen? Wie können wir von Neuem geboren werden? Er nennt uns zwei Dinge hier, Jesus. Erstens, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineingehen. Und zweitens, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, vergängliches Leben zeugen. aber der Geist Gottes zeugt ein ewiges und neues Leben. Es muss ein Schock für Nikodemus gewesen sein, für diesen frommen Mann, als er erkannte, die ganze Religiosität seines Lebens, die Pharisäer, ja, die nahmen das sehr ernst und hatten sehr viele Regeln, die sie halten mussten. All das konnte ihm aber dieses neue Leben nicht geben. Heute bauen manche Menschen auf ihre guten Werke. Ich tu doch nichts Böses, ich tu doch Gutes, ich spende auch mal für, weiß ich nicht, Brot für die Welt oder die Hungernden irgendwo und. Das ist alles richtig und das ist gut. Könnt ihr weitermachen und ordentlich tun. Aber es rettet uns nicht. Wir können uns damit nicht das ewige Leben kaufen. Und auch nicht die Gemeinschaft mit Gott. Menschen bringen eben immer nur aus sich selbst Menschliches hervor. Die Juden beriefen sich gerne auf ihre Abstammung. Sie meinten stolz, wir haben Abraham zum Vater. Und er war immerhin der Vater des Glaubens. Gott hat ihn persönlich gesegnet, berufen, angesprochen, ihm letztlich im hohen Alter noch einen Sohn geschenkt und. Jesus zitiert das, Matthäus 3, Vers 9. Und wenn er das so sagt, dann muss das so ein stehender Satz gewesen sein, den sie immer im Munde führten, worauf sie sich beriefen und meinten, damit in Sicherheit zu sein. Für unseren persönlichen Glauben aber ist es nicht entscheidend, ob wir fromme Vorfahren hatten oder in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind. Für unser Glaubensleben ist wirklich wichtig, dass wir diese neue Geburt erfahren haben. Natürlich können gläubige Angehörige für uns auch ein Segen sein. Was hier gemeint ist, wir erben nicht automatisch den Glauben unserer Eltern. Aber, auch das ist wahr, und das scheint hier jetzt, wenn ich im ersten Petrusbrief lese, 1,23, das Gegenteil auszusagen. Diese Übersetzung ist ein bisschen anders, wie wir das vielleicht kennen, aus Hoffnung für alle. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern. Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues Leben geschenkt. Die natürliche Geburt hat eine Vorgeschichte. Und wenn hier steht, das verdankt ihr nicht euren Eltern, dann heißt das nicht, dass Eltern ihren Kindern nicht von Jesus sagen sollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss selber sagen, in meinem eigenen Leben bin ich dankbar für Eltern, die glaubten. Ich bin dankbar für Eltern, die mir, ja, noch vor den Märchenbüchern was aus der Bibel gelesen haben. Märchenbücher kamen dann auch mal so am Rande vor, aber das war nicht so wichtig. Die Bibel war wichtiger. Und so habe ich ganz früh schon Gottes Wort kennengelernt, lieben gelernt, und ich bin meinen Eltern dankbar. Vor allen Dingen aber, es war nicht nur fromme Tradition. Ich weiß noch, ich war 14 und mein Vater wurde sterbenskrank. Der Arzt gab ihm noch ein Vierteljahr zu leben. Und ich weiß noch, wie er im Krankenzimmer, da war so ein Tisch mit ein paar Stühlen, sich hinsetzte und betete. Und sagte, Herr, du kannst mir auch noch zulegen, bis mein Sohn auf eigenen Füßen steht. Und dann hat er gelebt. Die Rentenversicherung hat ihn schon vorgeladen, weil er immer noch lebte. 7 Jahre hat er noch gelebt. Und ich war kurz vor 21, damals war man erst mit 21 volljährig, 2 Monate vorher ging er heim. mit einem Lächeln auf den Lippen. Er war eigentlich ein ernster Mann, aber beim Heimgang, beim Ausatmen seines letzten Atemzuges hat er gelächelt. Er muss etwas gesehen haben von der Herrlichkeit Gottes. Für diese Eltern danke ich meinem Herrn. Und es lohnt sich, guten Samen zu sehen. Kinder gehen manchmal ihre eigenen Wege, aber was in den Topf hineingetan worden ist, hat Luther einmal gesagt, das bleibt Bodensatz. Irgendwann kommt was wieder hoch. Und wenn Eltern dann noch beten, und das dürfen wir fleißig tun, ja, dann wird Gott ihnen Chancen geben. Für die Menschen, für die gebetet wird, die bekommen mehr Chancen. Wenn wir in Hiob hineinschauen, dann steht da, dass 2 bis 3 Mal Gott jemanden anspricht. Ob er es merkt oder ob er darauf reagiert, ist eine andere Sache. Aber wenn für Menschen gebetet wird, dann gibt Gott ihnen noch mehr Chancen. Das habe ich so immer wieder auch erleben dürfen. Der gute Same des Wortes Gottes, und das ist die Vorgeschichte zur Wiedergeburt, darf in unser Herz fallen. Und der Geist Gottes nutzt es, um damit an uns zu arbeiten. Er gibt uns innere Anstöße zum Glauben. Und diese Zeit der Vorarbeit kann kurz oder länger sein. Wie das Wort Gottes so in ein Herz fällt, geschieht ganz unterschiedlich. Manchmal gebraucht Gott dazu eine Predigt, ein Lebenszeugnis eines Menschen. Manchmal Lebensumstände, die uns Gott suchen lassen. Oder wir lesen ein Traktat, eine Schrift, die uns nachdenklich macht. Oder die Bibel selbst, noch besser. Manchmal braucht man da ein bisschen Hilfestellung. Der Geist Gottes versucht das auch, aber manchmal hören wir noch nicht so. Wenn wir dann irgendwie jemand haben, der uns ein bisschen hilft, dann ist das nicht schlecht. Oft benötigen wir mehrere Anstöße, bis wir von Gott innerlich berührt werden. Und der Geist Gottes nutzt ganz unterschiedliche Gelegenheiten. Und dadurch will er uns die Liebe Gottes und die Fürsorge zeigen, aber auch unsere eigene Sündhaftigkeit und den Willen zur Umkehr nahe bringen. Ich war so in meiner Kindheit eine Zeit lang so drauf, dass ich dachte, ach ja, ich tue eigentlich nicht groß was Schlimmes. War nicht so ein ganz Schlimmer. Im Aushecken von Streichen oder so. Und dann habe ich eines Tages ein Gebet gebetet. Das ist gefährlich. Aber ich verrate es euch. Gott, wenn es Sünde in meinem Leben gibt, dann zeig sie mir. Hat er gemacht. Da kamen die Gedanken, hat er mir gezeigt, oder dass ich manchmal auch wütend werden konnte und ja, wie so immer, ne? Beim einen das, beim anderen das. Er findet was und er hat mir das klar gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich anstrengen. Also nicht mehr wütend werden. Und klappte nicht so ganz. Da habe ich mich geärgert und habe gesagt, Gott, warum hast du das so schwer gemacht? Wisst ihr, was dann kam? In meine Gedanken hinein, in mein Inneres? Ich hätte nicht für dich sterben brauchen, wenn du das alleine könntest. Du brauchst die Erlösung. Du brauchst mein Blut, du brauchst meine Vergebung. theoretisch wusste ich das. Aber bis es in die Praxis wir innerlich verarbeiten, da ist manchmal so ein langer Weg. Wisst ihr den längsten Weg? Von hier oben ins Herz. Es sind zwar nur 30 Zentimeter, aber es soll der längste Weg auf der Erde sein. Ich glaube das beinahe. Ja, Gottes Erneuerungswerk ist ein Prozess. Manchmal eine längere Wegstrecke. Manchmal geht's auch ganz blitzschnell. Zu Nikodemus sagt er hier, es geschieht durch Wasser und Geist. Wasser steht für Reinigung und Geist für Belebung eines toten, geistlich toten Menschen. Eigentlich hätte Nikodemus das verstehen müssen. Denn schon im Alten Testament gab es die Aussage bei Hesekiel 36, 25 bis 27, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab, dem Götzendienst, der euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende, ich will euch ein anderes Herz geben und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt. Diese Zitate sind immer Hoffnung für alle. Der Leittext war Elberfelder. Nur damit ihr euch nicht wundert, wenn es ein bisschen anders klingt. Aber manches ist leichter verständlich, deswegen habe ich das mal so genommen. Ohne diese Vorarbeit des Heiligen Geistes kommt kein neues Leben aus Gott bei uns zustande. Aber hier wird schon deutlich, es geht um ein erneuertes Herz. Es geht um Abwaschen der Schuld. Der Geist wirkt zunächst von außen auf das Innere des Menschen, damit wir uns für Gott öffnen. Bei der Wiedergeburt aber zieht Gottes Geist bei uns ein. Jesus sagt im Johannesevangelium, der Vater und der Sohn werden kommen und durch den Geist bei euch im Herzen, sag ich mal, Wohnung machen. Und das bringt dann eine Belebung unseres Geistes zustande und bewirkt eine neue, lebendige Beziehung. Nicht nur Tradition, nicht nur so ein bisschen Äußeres, sondern eine ganz persönliche Beziehung. Und dann kannst du Leuten sagen, die sagen, ich glaub nicht an Gott, gibt's ihn überhaupt? Dann kannst du sagen, ich habe noch heute Morgen mit ihm gesprochen. Wir dürfen den Morgen begrüßen und sagen, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du da bist und mich begleiten wirst. Ich danke dir, dass du heute im Gottesdienst bist. Ich danke dir, dass du mir irgendwas gibst, was ich verarbeiten kann, am Wort oder wie auch immer. Wie wirken nun Wasser und Geist bei der Wiedergeburt zusammen? Die Aufgabe des Heiligen Geistes an den Menschen, die Gott nicht kennen, wird in Johannes 16, 8 bis 9 sehr deutlich beschrieben. Und der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünde, aber auch für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Denn ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Dieses Auftun der Augen für die eigene Sündhaftigkeit und für den Gott von Gott gesandten Retter, Jesus Christus, das geschieht ganz unterschiedlich, habe ich schon gesagt. Gott wird einen Menschen, der stark von seinem Denken bestimmt wird, anders abholen als einer, der sich mehr von seinen Gefühlen leiten lässt. Er braucht vielleicht mehr Erklärung, er braucht vielleicht mehr, ja, ich sag mal, geistliches Futter. Und Gott wird auch moralische Leute anders ansprechen wie Menschen, die darin sehr leichtfertig sind. Aber allen gemeinsam ist, dass ihnen geistlich für ihren Zustand die Augen geöffnet werden müssen. Nur so werden wir den einzigen Weg Gottes zum ewigen Leben und zur Gotteskindschaft durch Christus erkennen können. Die größte Sünde ist nicht irgendeine Verfehlung, sondern die Ablehnung Jesu als unseren Retter und Herrn. Gott hat eine Lösung gegeben für all diese Probleme der Sünde, der Schuld, der Last. Und die Menschen mühen sich weiter, als wäre nichts gewesen. Lassen einfach die Gnade stehen, liegen, diesen kostbaren Schatz. Und das geschieht, wenn wir nicht im Glauben auf Gottes Liebe und seine vergebende Gnade eingehen. Wir tun dann manchmal auch so, als wenn wir sie nicht nötig hätten. So schlecht bin ich doch nun auch nicht. Geht nicht darum, ob wir schlecht oder etwas schlecht oder viel schlecht sind. Wir brauchen alle Gottes Gnade. Das Wort Gottes sagt ganz klar, dass keiner aus sich selbst vor Gott gerecht ist. Und dass alle Menschen seine Erlösung, seine Vergebung, seine Gnade nötig haben. Römer 3, Vers 10. Wo Gottes Geist diese Wahrheit einem Menschen vermitteln kann, da beginnt ein Umdenken, da verändert sich seine Gesinnung. Da besteht nämlich ein Unterschied, Denken und Herzensmotive. Das ist Denken, das abgespeichert im Herzen ist, das sich verfestigt hat zu Motiven, zu Gewohnheiten. Der Mensch erkennt auf einmal, ich brauche diese Erneuerung. Ich brauche diese Geburt von oben. Mit Wasser können wir unseren Körper reinigen. Mal wieder duschen, ne? Das ist schon gut. Die Mitmenschen werden dir's danken. Genauso beginnt nun der Heilige Geist durch das Wasserbad des Wortes uns zu reinigen. Das betrifft den ganzen Menschen. Unsere Gedanken, unsere Motive, unser Wollen, auch unser Handeln. Und hinzu kommt vor allen Dingen das reinigende Blut Jesu, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Alles, was wir ihm an Sünde und Schuld ausliefern, macht uns Jesu Blut rein. Und wir werden frei davon. Wir werden die Schuld los. Manche meinen ja, sie müssten dieses und jenes wieder gut machen. Das ist auch eine gute Sache und manchmal auch angebracht. Aber viele Dinge können wir gar nicht wieder gut machen. Wenn wir Böses ausgesprochen haben, kann man nicht wieder einfangen, kann man nicht wieder einsammeln. Wir brauchen diese vergebende Gnade. Und Wiedergeburt ist nicht nur Sündenvergebung, sondern etwas Neues. Ich gebe mich meinem Herrn und Retter und Heiland, Jesus Christus, hin. Gott lebt nun in mir durch seinen Geist. Ich mache mich eins mit seinem Tod, indem ich mein altes Leben im Glauben ihm übergebe. Und ich mache mich eins mit seiner Auferstehung, indem ich dieses neue Leben durch den in mir wohnenden Heiligen Geist in Anspruch nehme. Beide Wahrheiten werden durch die Glaubenstaufe veranschaulicht. Und wir müssen das im Glauben ergreifen. Das Wasser tut's freilich nicht, glaube ich, hat Luther mal gesagt, sondern der Glaube, der mit und bei dem Wasser ist. Wenn wir Gottes Anteil an der neuen Geburt betrachten, dann ist er riesengroß. Gott hat alle Voraussetzungen geschaffen und arbeitet durch seinen Heiligen Geist unablässig daran, dass wir zugreifen im Glauben. Und das ist auch schon unser Anteil. Nämlich, dass wir dieses herrliche Geschenk der neuen Geburt nehmen, zugreifen. Wir lesen das in Johannes 1, 12 und 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Luther schreibt Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Nun mag mancher fragen, woran erkennen wir, dass wir von Neuem geboren sind? Und das ist schon der letzte Punkt, der wichtig ist. Was hat sich durch die Wiedergeburt verändert? Erstens, der Geist des Menschen ist erwacht. Er kann nun Gottes Impulse wahrnehmen und von Gott hören. In Johannes 10, 27, 28 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Zweitens, Gott wirkt nun nicht mehr durch seinen Geist nur von außen, sondern er wohnt in uns. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und drittens, Gottes Geist gibt uns die Gewissheit, dass wir nun Gottes Kinder sind. Römer 8, 16. Das ist übrigens das Kapitel, das uns so dieses Wohnen des Geistes Gottes in uns beschreibt. Da heißt es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er bezeugt mit unserem Geist. Ich weiß, dass ich weiß. Diese tiefe Gewissheit, sein Kind zu sein. Viertens, das Gewissen erhält seine Leitfunktion zurück. Es kann sich nun am Wort Gottes orientieren. Braucht nicht mehr krampfhaft Maßstäbe suchen. Und viele Maßstäbe, die uns heute angeboten werden, sind nicht wirkliche Maßstäbe, sind Irrlichter. Eine Restfunktion von Gut und Böse ist allerdings auch schon vorher im Gewissen da. Der Feind hat Adam und Eva verführt, damit sie wüssten, was gut und böse ist. Also so ein bisschen Wissen ist da. Und das Gewissen reagiert auch. Aber es ist längst nicht, ich sag mal, geeicht. Ihr wisst, was Eichen ist. Maßstäbe, mit denen man verkaufsmäßig Dinge abmisst, die müssen geeicht werden. Oder Gewichte, damit sie immer wieder auch der Norm entsprechen. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in unserem Land ist das so. Und wir könnten einen anderen Begriff nehmen. Unser Gewissen wird geschärft am Wort Gottes. Es wird feinmaschiger. Es wird deutlicher, was der Wille Gottes ist. Unser Denken wird erneuert. Römer 12, 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes, gemeint ist der Denksinn, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Wir merken, es wird immer feinmaschiger. Wir bekommen nach und nach eine neue Sicht in unserem Denken und vor allen Dingen in unserem Herzen. Über uns selbst, über die Mitmenschen, über die Umwelt und auch über Gott. Und dabei machen wir ganz viele Entdeckungen. Wir entdecken Gott nicht als den Bösen, der uns alles verbietet, sondern als den liebenden Vater, der uns überaus liebt und der nur sagt, tu das nicht und tu jenes nicht, weil er genau weiß, wie schädlich es für uns ist, weil er uns dafür bewahren will, auch wenn wir meinen, unsere Wege sind doch viel besser. Sie sind es nicht. Es sind Sackgassen. Wir entdecken auch Jesus als unseren Retter und Herrn, als den einzigen Weg, der zum Leben führt. Viele Wege mögen nach Rom führen, aber es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das ist Christus, Jesus. Wir entdecken den Heiligen Geist, der uns durch das Wort der Wahrheit leitet in alle Wahrheit. Und er beginnt sein Erneuerungswerk an unserem Wesen, an unserem Charakter. Und diese Erneuerung, die ist mit der Wiedergeburt nicht abgeschlossen. Nein, denn sie hat erst damit begonnen und will sich in unserem Leben immer mehr fortsetzen. Das ist wie mit dem Bibellesen. Du hast einen Vers schon x-mal gelesen, vielleicht schon angestrichen. Und doch kann es sein, wenn du ihn wieder liest, dass er dir etwas ganz Neues, eine ganz neue Wahrheit, eine ganz neue Sichtweise auf einmal zeigt. Das ist das Wirken des Geistes Gottes. Und das Ganze, wenn unser Leben mehr und mehr sich verändert zu Gott hin, nennt man geistliches Wachstum. Wir entdecken auch unsere Brüder und Schwestern im Herrn, die Familie Gottes. Wir lernen sie schätzen, wir freuen uns auf sie. Ist ja ganz schön, mal zu verreisen, aber die Geschwister dann wiederzusehen, ist auch nicht schlecht, oder? Man freut sich irgendwie auf zu Hause. Gott hat sie uns zur Ergänzung zur Seite gestellt, um einander zu helfen, zu stützen, vielleicht auch zu ergänzen auf der anderen, einen oder anderen Seite. Wir entdecken die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn im Heiligen Geist. Ich finde diesen Satz im ersten Johannesbrief so wunderbar, wo es heißt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, auf dass unsere Freude, eure Freude, unsere Freude vollkommen sei. Hast du Freude, wenn du mit deinem Gott sprichst? Manchmal, ja, ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da kam manchmal Freude über mich und ich wusste nicht warum. Und dann hat meine Mutter eines Tages, als ich sie fragte, zu mir gesagt, Jesus freut sich über dich. War ganz einfach, aber ich konnte es begreifen. Jesus freut sich über dich. Ja, schön, wenn er sich über dich auch freuen kann. Und ich glaube, das tut er. Er liebt uns. Auch wenn wir nicht immer so ganz auf Spur sind. Er liebt uns auch zurück. Petrus war auch nicht ganz auf Spur und er wurde doch der große Evangelist. Der große Zeuge. Pfingsten steht ja auch nicht mehr so weit ab. Und wir wissen, eine Predigt und 3000 kamen zum Glauben. So mal erst einen Evangelisten nachmachen. Das war der Geist Gottes, das war nicht der Petrus, ist klar. Ja, wir entdecken immer wieder, dass wir in dieser lebendigen Gottesbeziehung entdecken wir seine Pläne für uns, seine Gaben, seine Geschenke, seine Aufgaben, Aufträge. Manchmal sind das ganz persönliche. Nun schreib doch mal den Brief, an den du schon so lange erinnert wirst, an diese oder jene Person. Vielleicht braucht die das gerade. Ermutigung, Zuspruch. Wenn du nur Klagen zu schreiben hast, dann lass es lieber. Die haben die anderen selber genug. Diese lebendige Beziehung zum Herrn, die Wiedergeburt, ist etwas wunderbar Neues. Und 2. Korinther 5, 17 beschreibt das so schön. Wenn jemand in Christus ist, das ist nur eine andere Bezeichnung, dann ist er eine neue Schöpfung. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Ein anderer Ausdruck für Wiedergeburt in Christus sein. Zu Gott zu gehören, sein Kind zu sein, ihm nachzufolgen. Wir sind eingeladen, aber jeder muss persönlich diese Einladung für sich annehmen. Amen.